Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie heute Silke Hane. Schönen guten Tag. Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und der EU gab es auch schon vor Donald Trump. In einen davon ist heute Bewegung gekommen. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die Industrie als Bremsfaktor für die Gesamtwirtschaft. Und wir fragen, warum die Autoindustrie trotzdem plötzlich 20% mehr Autos verkauft hat als vor einem Jahr. Seit rund 15 Jahren tobt zwischen den Vereinigten Staaten und Europa ein Handelsstreit um Flugzeugsubventionen. Bezeichnendes Merkmal aus der Prä-Trump-Ära. Der Streit wird vor der Welthandelsorganisation in Genf ausgetragen. Die USA und die EU beschuldigen sich gegenseitig, verbotenerweise Subventionen an Airbus bzw. Boeing gezahlt zu haben. Im letzten Jahr bekamen beide recht. Die Staatshilfen waren allesamt nicht rechtens. Heute hat die Organisation nachgeschoben. Die USA dürfen Strafzölle gegen die EU verhängen. Frage an Dietrich Karlmeurer in Zürich. Wie hoch hat die WTO die Strafen denn angesetzt?
Ja, in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar dürfen die USA ja sogenannte Vergeltungsmaßnahmen auf Wareneinfuhren aus europäischen Ländern verhängen. Umgerechnet sind das etwa 6,9 Milliarden Euro. Das ist übrigens in der Geschichte der WTO, der Welthandelsorganisation, die höchste Summe, die je ein schlichter Spruch sozusagen da gesagt hat und gesprochen hat.
Und heißt das jetzt, dass die USA diese Zölle auch verhängen werden?
Ja, das ist noch nicht raus. Sie haben ja schon mal so eine Liste veröffentlicht mit Produkten, auf die sie diese Zölle verhängen wollen. Sie haben gedroht, da zum Beispiel direkte Strafzölle auf Flugzeuge von Airbus, und zwar in Höhe von 100%. Es gibt auf dieser Liste noch weitere Produkte, zum Beispiel Wein, Käse, Oliven, aber auch Fleisch, Whisky oder auch Luxusgüter wie Handtaschen. Und die Zölle kann man relativ schnell verhängen. Die müssen noch genehmigt werden dann. Aber wir wissen, Präsident Donald Trump, der schreckt vor Ärger nicht zurück. Der Handelsstreit mit China ist ja das beste Beispiel dafür. Und es sind ja auch schon Strafzölle zum Beispiel ja auf Stahl und Aluminium verhängt worden. In Sachen Airbus allerdings scheint noch nichts entschieden zu sein. Es ist zumindest noch nicht bekannt. Aber ausgeschlossen ist es nicht, dass die USA nun tatsächlich ihr heute eingeräumtes Recht auch nutzen werden.
Was siehst du das denn für die EU? Kann man da den potenziellen Schaden beziffern?
Ja, das hat zum Beispiel das Institut für Weltwirtschaft an der Universität in Kiel schon berechnet. Und zwar habe ich da mit dem Wirtschaftswissenschaftler Vincent Stamer gerade vor wenigen Minuten gesprochen. Und der hat seine Rechnung mal wie folgt zusammengefasst.
Also wir vom IHW in Kiel gehen davon aus, dass auch die Luftfahrt selbst vor allem betroffen wird im großen Stil. Das würde vor allem für Deutschland und Frankreich jeweils Schäden in der Größenordnung von 2 Milliarden Euro bedeuten. Die EU insgesamt würde ungefähr Schaden von 7 Milliarden Euro nehmen.
Ja, und das will die EU natürlich verhandeln. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte laut einer ersten schriftlichen Stellungnahme, die EU nehme die Entscheidung zur Kenntnis. Eine Verhängung von Strafzöllen betrachte man allerdings als kurzsichtig und kontraproduktiv.
Ich habe es erwähnt, auch die US-Hilfen für Boeing waren ja nicht okay. Der Spruch zur Höhe der zulässigen Strafen, der steht noch aus. Wann kommt dieser Spruch und was heißt das dann?
Naja, das ist ja so ein Ping-Pong-Spiel und das dürfte eben auch der Trumpf der Europäer sein gegenüber den USA, wenn es jetzt eben darum geht, tatsächlich diese Strafzölle zu verhängen oder eben nicht. Die WTO hat ja Regelverstöße auf beiden Seiten festgestellt und da beide Fälle ja immer so getrennt verhandelt werden, gibt es da immer so ein bisschen Vorlauf für den Fall Airbus. Etwa 6 Monate und die Stellungnahme des Schlichtungsrichters in Sachen US-Subventionen für Boeing, die dürften noch ein paar Monate sozusagen dauern. Gerechnet wird damit mit Anfang nächsten Jahres, 2020.
Dietrich Karlmeurer mit Informationen und Einschätzungen aus der Schweiz. Da hat die WTO den USA erlaubt, Strafzölle gegen die EU zu erlassen. Vielen Dank. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland haben heute ihr jährliches Herbstgutachten vorgestellt, auch Gemeinschaftsdiagnose genannt. Und diese Diagnose, die lautet, die Kräfte schwinden. Ist unsere Ökonomie also schon krankenhausreif und könnten Geldspritzen helfen? Volker Fintermer berichtet.
Fast schon wird es zur Gewohnheit der Gutachter. Es sind der Brexit, dessen Ausgang immer noch ungewiss ist, sowie der Handelsstreit zwischen den USA und China und die Androhung weiterer Strafzölle, die für die weltweiten Unsicherheiten sorgen und maßgeblich für den Einbruch der Industrieproduktion in Deutschland verantwortlich sind. Industrie in der Rezession, Wachstumskräfte schwinden, haben die Gutachter deshalb auch ihre Gemeinschaftsdiagnose überschrieben. Seit Mitte des vergangenen Jahres geht die Industrieproduktion zurück und werden Überkapazitäten bis hin zum Personalabbau zurückgefahren. So verzeichnet etwa die deutsche Automobilindustrie einen Produktionseinbruch von über 20% mit den entsprechenden Folgewirkungen.
Die Institute revidieren daher ihre Prognose gegenüber dem Frühjahr auf nunmehr 0,5%. Angesichts der trüben Geschäftserwartungen in der Industrie dürften die Unternehmensinvestitionen im zweiten Halbjahr 2019 deutlich zurückgehen. Erst mit einer allmählichen Erholung des Exportgeschäfts dürfte es hier wieder zu etwas mehr Dynamik kommen,
sagt der Sprecher der Gemeinschaftsgutachter Klaus Michaelsen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Im kommenden Jahr sieht es mit einem Wachstum von 1,1% schon wieder besser aus. Allerdings enthält dieser Wert auch einen statistischen Effekt von 0,4 Prozentpunkten, der sich allein aus zusätzlichen Arbeitstagen ergibt.
Die gesamtwirtschaftliche Auslastung liegt derzeit immer noch über dem langjährigen Durchschnitt. Von einer tiefen Konjunkturkrise kann also trotz der rückläufigen Wirtschaftsleistung derzeit noch nicht gesprochen werden.
Ein umfangreiches Konjunkturprogramm wie etwa die frühere Abwrackprämie in der Automobilindustrie lehnen die Gutachter ab. Allerdings betonen sie auch, dass die schwarze Null kein Selbstzweck sein sollte.
Dem Abschwung hinterherzusparen verschärft die Probleme. Zudem sind die Abwärtsrisiken momentan ausgesprochen hoch,
betont Klaus Michaelsen. Zumal die Finanzpolitik des Bundes bereits in den kommenden Jahren eine konjunkturstützende Wirkung hat, etwa durch die höheren Leistungen in der Rentenversicherung oder dem gestiegenen Kindergeld, Entlastungen bei der Einkommensteuer und der Teilabschaffung des Solidaritätszuschlages ab 2021 und die steigenden Investitionsausgaben des Bundes. Zudem können die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden auch in diesem Jahr mit Haushaltsüberschüssen rechnen, die den Spielraum erhöhen. Das wird sich in Zukunft nicht im gleichen Maße fortsetzen. Diese einsetzende Bremswirkung gilt auch für den Arbeitsmarkt. Dort bleibt der Beschäftigungszuwachs zwar insgesamt positiv, so erwarten die Institute 380.000 zusätzliche Stellen allein in diesem Jahr, was sich in den kommenden beiden Jahren nur noch in abgeschwächter Form fortsetzen soll. Eher ungewöhnlich und geradezu Neuland ist die Empfehlung, die die Gutachter in Sachen Klimapolitik geben, wo sie explizit betonen,
dass ein Konsumverzicht der heutigen Generation vonnöten wäre, um die Klimainvestitionen, die notwendig sind, zu stemmen.
Und da sei ein Umdenken in wirtschaftlicher Hinsicht notwendig. Wirtschaftsminister Peter Altmaier fühlt sich durch das Gutachten bestätigt, sieht derzeit aber keinen Grund, die schwarze Null in Frage zu stellen.
Ich bleibe aber bei meiner Auffassung, dass eine Diskussion über die schwarze Null das falsche Thema zur falschen Zeit wäre.
Der Wirtschaftsminister will mittelfristig die Steuerbelastung für Unternehmen auf 25% absenken, den Soli vollständig abbauen und die Sozialabgaben auf 40% beschränken.
Volker Fintamer berichtete aus Berlin über das Herbstgutachten der großen Wirtschaftsforschungsinstitute und die haben unter anderem das Klimapaket der Bundesregierung als wenig ambitioniert kritisiert. Was die CSU aber nicht daran gehinderte, heute erst einmal in der Klimapolitik auf die Bremse zu treten. Es geht um ein circa 200-seitiges Klimaprogramm, das Teile des Bundeskabinetts wohl heute schon gerne beschlossen hätten. Die Langfassung des vor einer Woche beschlossenen Klimapakets mit nur 22 Seiten. Es geht also um Details, um konkrete Zahlen, um CO2-Einsparungen einzelner Vorhaben. Und das wollen sich die CSU-Minister für Bau und Verkehr, Seehofer und Scheuer, offenbar noch einmal genauer angucken. Berechtigter Einwand oder Verzögerungstaktik? Katharina Hamberger berichtet.
Erst heute Morgen 6:30, also kurz vor Beginn der Kabinettssitzung, so hört man es von der CSU, sei die Langfassung des Klimaschutzpaketes verschickt worden. Deshalb haben sich dann die CSU-Minister dagegen gesperrt, dass das Kabinett das Paket heute schon verabschiedet.
200 Seiten, das ist in der Tat eine gelungene Ausformulierung dessen, was wir an 22 Seiten im Klimapaket in der Koalition beschlossen haben. So, und jetzt muss man sich die Details halt genau anschauen. Das gelingt uns in den nächsten Tagen ganz sicher, auch hier die Maßnahmen, die da alle aufgeführt sind, entsprechend zu prüfen.
So CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Dass man das Paket heute schon im Kabinett verabschieden hätte können, damit scheint auch niemand so richtig gerechnet zu haben. Denn Dobrindt fügt an,
Aber nochmal, es stand auch nicht auf der Tagesordnung, war auch so auch nicht vorgesehen.
Das bestätigte heute auch Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Es haben alle intensiv daran gearbeitet, es so schnell wie möglich ins Kabinett zu bringen. Und für nächste Woche steht es auf dem Plan.
Nächsten Mittwoch soll dann das Kabinett das Paket also verabschieden. Die SPD aber befürchtet nach wie vor Verzögerungen. Die Uhr tickt. Es müssen jetzt alle in der Regierung begreifen, dass die Zeit für Kompetenzgerangel und Machtspiele vorbei ist, meint Matthias Miersch, SPD-Fraktionsvize. Wenn das Kabinett das Paket tatsächlich verabschiedet hat, müssen die Maßnahmen noch in den Bundestag eingebracht werden. Auch der Bundesrat wird voraussichtlich einem Teil der Maßnahmen zustimmen müssen. Dafür braucht es dann vor allem die Stimmen der Grünen, die in vielen Ländern in der Regierung sitzen. Verabschiedet hat das Bundeskabinett hingegen, wie geplant, den Ergänzungshaushalt. Damit soll nun eine Leerstelle im Haushalt geschlossen werden. Denn bislang waren die Ausgaben und Einnahmen der Klimaschutzmaßnahmen im ersten Entwurf noch nicht enthalten. Eine geringere Mehrwertsteuer auf Bahntickets, die Erhöhung der Pendlerpauschale, die Förderung von Elektroautos, die steuerliche Förderung von Gebäudesanierungen und viele andere Maßnahmen, sie kosten Geld. Bis 2023 plant die Bundesregierung mit 54,4 Milliarden Euro. Neue Schulden will sie dafür aber nicht aufnehmen. Stattdessen setzt man auf zusätzliche Einnahmen.
Zum Beispiel, indem wir sagen, bei dem Kauf neuer Autos gibt es eine höhere Kfz-Steuer, wenn da ein hoher CO2-Verbrauch mit verbunden ist. Zum Beispiel, indem wir sagen, wir machen was bei der Lkw-Maut. Die gibt es ja jetzt schon, da werden wir eine CO2-Komponente einbauen. Zum Beispiel, indem wir die Ticketabgabe für den Luftverkehr nochmal erhöhen,
sagte Finanzminister Olaf Scholz heute in der ARD. Er rechnet außerdem mit einem Erlös von rund 19 Milliarden Euro aus der CO2-Bepreisung bis 2023.
Katharina Hamberger über Verzögerungen in der Klimapolitik. Der Wahlkampf in Polen läuft auf Hochtouren. In anderthalb Wochen stimmen die Wählerinnen und Wähler ab. Und die regierende PiS will wieder gewinnen, koste es, was es wolle. Zwar ist die PiS bekannt für teure Wahlgeschenke, ein neues Kindergeld, die Absenkung des Renteneintrittsalters. In diesem Wahlkampf geht sie aber noch darüber hinaus. Das jüngste wirtschaftspolitische Versprechen ginge nämlich nicht auf Kosten des Staates, sondern vor allem auf Kosten der Wirtschaft. Die PiS verspricht, den Mindestlohn in der kommenden Legislaturperiode beinahe zu verdoppeln. Ist das realistisch? Florian Kellermann ist dem nachgegangen.
Der Vorsitzende der Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, wiederholte es bei jeder Versammlung vor der Wahl. Die Polen müssten endlich besser leben. Unser Ziel ist es, einen Sozialstaat zu schaffen und einen Staat mit echtem Wohlstand für seine Bewohner. Deshalb müssen wir in den nächsten Legislaturperioden auf ein Wachstum der Löhne setzen. Deshalb wird der Mindestlohn bis Ende des nächsten Jahres auf 3.000 Zloty im Monat steigen und bis Ende 2023 auf 4.000 Zloty. 4.000 Zloty, das sind heute 950 Euro. Eine für viele Polen enorme Summe. Denn das statistische Durchschnittsgehalt liegt zwar etwas höher, aber die meisten Polen verdienen weniger als diese Summe. Wie außergewöhnlich das Versprechen der PiS ist, zeigt noch eine andere Zahl. Mit 950 Euro läge der Mindestlohn in 4 Jahren nominal 80% über dem aktuellen Wert. Das öffentliche polnische Fernsehen, das von einem ehemaligen PiS-Abgeordneten geleitet wird, holte gleich ein paar begeisterte Stimmen ein. Die meisten Menschen brauchen doch ein höheres Gehalt, sagt eine junge Frau. Und ein junger Mann meint, niemand dürfe sich ausbeuten lassen. Wirtschaftsvertreter allerdings sind entsetzt über das Programm der Regierungspartei. Jeremy Mordasewicz von der Arbeitgebervereinigung Leviathan sagte der Zeitung Rzeczpospolita: Den Mindestlohn erhalten zwar nur rund 12% der Arbeitnehmer, aber wenn er steigt, wird das Lohnniveau insgesamt steigen. Der Maurer kann nicht genauso viel verdienen wie der Hilfsarbeiter am Bau. Viele Arbeitgeber werden so reagieren, dass sie Mitarbeiter entlassen und sie anschließend schwarz beschäftigen. Außerdem werden sie die Preise für ihre Produkte und Dienstleistungen anheben. Manche Experten gehen davon aus, dass die Inflation sogar erheblich anziehen werde. Sie ist schon durch die sozialen Transfers der Regierung leicht gestiegen und betrug im August 2,9% im Jahresvergleich. Lebensmittel wurden sogar um 7,2% teurer. Politiker der PiS behaupten, Die höheren Löhne würden rasch zu einer höheren Produktivität führen. Die Firmen würden mehr investieren und automatisieren. Jeremy Mordasewicz ist skeptisch. Das können nur die großen Firmen in den großen Städten leisten, die mehr Kapital haben. Dorthin werden die entlassenen Arbeitnehmer streben. Die Frage ist, ob die polnischen Städte diese Menschen aufnehmen können, ob es dort zum Beispiel genug Wohnungen gibt. Sonst werden sie ins Ausland abwandern. Erfolgreich sind die Versprechen der Peace immerhin in der Bevölkerung. Die Wahl am Sonntag nächster Woche dürfte die Partei wieder deutlich gewinnen, wie Umfragen zeigen.
Florian Kellermann berichtete aus Warschau. Das Vermögen der Deutschen hat in den vergangenen Jahren in der Summe deutlich zugelegt. Es bleibt aber ungleich verteilt. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Günter Hetzke.
Nach einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung besitzen die reichsten 10% mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung hielt nur 1,3%. Die Vermögensungleichheit verharrt in den letzten 10 Jahren auf diesem Niveau, so Studienautor Markus Grabka. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzel forderte deshalb eine Wiedereinführung der Vermögensteuer sowie Änderungen bei der Erbschaftssteuer. Denn gerade in Deutschland lässt sich die Ungleichverteilung besonders auf Erbschaften und Schenkungen zurückführen, so Körzel. Nach 2 Todesfällen durch Keime in Wurstwaren muss ein Fleischhersteller in Nordhessen die Produktion stoppen. Das Veterinäramt des Landkreises Waldeck-Frankenberg habe den Betrieb Wilke-Wurstwaren in Twistetal-Berndorf vorerst geschlossen, sagte eine Kreissprecherin. Laut Landkreis gibt es rund 3 Dutzend weitere Krankheitsfälle, die möglicherweise mit den Wurstwaren der Firma in Zusammenhang stehen. Der Landkreis kündigte eine weltweite Rückrufaktion für alle Produkte der Firma mit Ausnahme von Vollkonserven an. Die Herabwürdigung eines Mitarbeiters wegen dessen ostdeutscher Herkunft stellt nach einem Urteil des Arbeitsgerichts Berlin keine Benachteiligung im Sinne des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, sprich stellt keine Diskriminierung dar. Menschen ostdeutscher Herkunft seien weder Mitglieder einer ethnischen Gruppe noch Träger einer einheitlichen Weltanschauung, so das Gericht. Angesichts der Kritik an Facebooks geplanter Digitalwährung Libra überdenken einige große Partner laut US-Medien ihre Beteiligung an dem Projekt. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf Insider. Demnach sei Facebook bei einigen der beteiligten Unternehmen mit der Bitte abgeblitzt, Libra öffentlich Unterstützung auszusprechen. Die Unternehmen äußerten sich zu den Berichten auf Nachfrage zunächst nicht. Als letzter ostdeutscher Tapetenhersteller stellt die Brandenburger Tapeten Schwed GmbH zum Jahresende die Produktion ein. Insgesamt 6 Mitarbeiter verlieren dadurch ihre Arbeit, wie Betriebsstättenleiter Eckhard Rütz mitteilte, der wehmütig ergänzte: Wir waren so stolz, dass es uns überhaupt noch gegeben hat. Ein Grund für die Schließung war die stetig steigende Nachfrage nach, die stetig sinkende Nachfrage natürlich nach Tapeten.
Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke, danke sehr. Die Autoindustrie ist in der Krise oder zumindest auf dem Weg dahin. Das legen Gewinnwarnungen aus der Branche nahe, genau wie Ankündigungen zum Jobabbau und der Rückgang der Produktion, ja auch in dieser Sendung schon angesprochen. Aber wie passt da nun diese Zahl hinein? Im September wurden 22% mehr Autos neu zugelassen als noch vor einem Jahr. Brigitte Scholtes über die Hintergründe dieses erstaunlich hohen Anstiegs.
Es ist gerade einmal 1,5 Wochen her, dass die IAA ihre Tore in Frankfurt geschlossen hat. Die Show also, auf der die Autohersteller mit viel Tamtam ihre Produkte präsentiert haben. Sie kann also kaum der Grund sein, warum nach dem Einbruch der letzten Monate nun die Neuzulassungen um gut 1/5 auf mehr als 264.600 geklettert sind. Für Entwarnung bestehe kein Grund, die Zahl sei nicht aussagekräftig, sagt Ferdinand Dudenhöfer, Leiter des Duisburger Car Center Automotive Research.
Denn letztes Jahr hatten wir diese Umstellung auf diesen neuen Prüfzyklus WLTP und deshalb sind damals alle Zulassungen eingebrochen. Jetzt hat man wieder einen normalen Monat, aber was man sieht ist, in Deutschland die Konjunktur wird schwieriger. Wir gehen in eine Rezession. Das, was ich in den Vormonaten schon angedeutet hat, ist, dass die Autoverkäufe ebenfalls leiden werden. Es wird nicht positiv, sondern wir gehen in schwierigere Zeiten.
Im September 2018, als der neue Prüfzyklus WLTP in Kraft getreten war, waren vor allem die Marken des Volkswagen-Konzerns noch nicht vorbereitet. Denn statt sich auf die neue Technik einstellen zu können, musste der Konzern den Dieselskandal aufarbeiten und war mit Software-Updates für die tausenden Dieselautos beschäftigt. Nun aber verdoppelt die Marke VW im September die Zahl der Neuzulassungen. Auf Sicht der ersten 9 Monate jedoch können sie das Minus gegenüber dem Vorjahr nicht wettmachen. Mercedes, das im August schon Rekordzahlen vorweisen konnte, legt weiter zu. Daimler-Chef Ola Källenius dürfte sich mit seiner Einschätzung bestätigt sehen.
Der Markt für Luxusgüter hat sich hier in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht. Und Prognosen sagen weiter signifikantes Wachstum voraus. Mercedes war immer auch eine moderne Luxusmarke.
Doch Mercedes und den anderen deutschen Premium-Marken wie Audi, BMW oder Porsche erwächst in Tesla allmählich eine echte Konkurrenz. Neben dem Model S ist jetzt auch das Model 3 auf dem Markt. Die Neuzulassungsstatistik zeigt einen Sprung um gut 450% in den ersten 9 Monaten, wenn auch von niedrigem Niveau. Immerhin dürfte die Premium-Hersteller ein Blick in die USA trösten. Dort legten trotz allmählicher Konjunkturflaute bis auf Audi die Hersteller großer Autos zu. Der Absatz von Volkswagen aber stürzte um 12% ab. Autoexperte Dudenhöfer ahnt, warum.
Oft ist es so, dass zunächst die Premium-Hersteller gut über solche Situationen herauskommen und die Volumen- und Massenhersteller eher drunter leiden. Und ich glaube, das ist der Effekt bei VW. Man hat noch nicht so viele SUVs da drüben und das macht sich dann bemerkbar.
Apropos SUVs, die sind trotz der zunehmenden Proteste der Klimaschützer auch in Deutschland nach den Wagen der Kompaktklasse die beliebtesten. Im September erreichten sie einen Anteil von 21%.
Brigitte Scholtes berichtete, der Absatz von Autos ist im September nach oben geschossen. Zeit für einen Blick an die Börse. Wir schalten nach Frankfurt zu Ulrich Barth. Der DAX heute tief im Minus und wenn ich es richtig sehe, unter 12.000 Punkten.
Ja, das ist richtig, bei 11.964 Punkten im Moment. Das ist ein gehöriger Abschlag von fast 300 Punkten. Und in Prozenten ausgedrückt ist das auch eine beeindruckende Zahl. Passiert nicht so oft, minus 2,4%. Und wenn man sich die Werte anschaut, da sind eigentlich konjunktursensible Werte, Werte, die von einer Rezession, von Exportschwierigkeiten betroffen sind, fast alle mit betroffen. Es gibt im Moment, ich schaue noch mal, keinen Wert, der gerade im Plus ist. Einige sind weniger im Minus als andere. Aber große Verlierer sind Covestro, minus 4,7%, Heidelberg Zement, 4,5%, Adidas, minus 4,4% und dann Linde, auch fast 4%. Und es geht weiter nach unten, immer noch mit minus 3, minus 2,5%, eigentlich quer durch die Bank. Das fing an mit einer Meldung aus den USA gestern, die Stimmung in der Wirtschaft auf dem tiefsten Punkt seit 2009. Damals war man gerade dabei, die Scherben der Finanzkrise aufzukehren und war noch nicht allzu weit gekommen. Und das erschreckt dann doch die Anleger. Das wirkt nach, auch in den USA. Da ist der Dow Jones mit 1,7% im Minus, eine relativ hohe Zahl für diesen Markt. Und auch die anderen großen Indizes, Nasdaq und S&P 500, ungefähr 1,5% im Minus.
Das heißt, den Autowerten hilft auch heute die gestiegene Zahl der Zulassungen nicht?
Überhaupt nicht. Sie sind alle im Minus, VW mehr als die anderen mit mehr als 3% Abschlag. Aber auch Daimler und BMW sind beide deutlich tiefer, 2% und 1,8%.
Wegen verbotener Staatshilfen für Airbus könnten die USA Strafzölle verhängen, haben wir hier im Programm gehört. Trifft das den Flugzeugbauer?
Das trifft eigentlich weniger als erwartet, beziehungsweise es war erwartet worden, dass das so kommt. Und tatsächlich ist Airbus weit weniger im Minus als der MDAX, das Segment, in dem die Aktie notiert ist, oder als der DAX, nur 1,6%. Konkurrent Boeing, der eigentlich profitieren müsste, ist stärker im Minus mit 2,4%.
Nun haben Sie eingangs erwähnt, dass es ein paar Ausnahmen gibt, die heute zumindest nicht ganz so tief im Minus sind. Wer kommt da glimpflich davon?
Ja, das ist Henkel, Hersteller von Konsumgütern. Das wird hoch bewertet. Die Aktie ist aber im Verlauf des Tages, im Verlauf des Nachmittags auch ins Minus gezogen worden. Vonovia, der Wohnungskonzern, nur ganz knapp im Minus. Die Ausnahmen sind tatsächlich mit Pluszeichen unter den kleineren Werten zu finden. Carl Zeiss Meditec plus 1% und der IT-Leasing-Anbieter Grenke um mehr als 5% nach oben, weil man optimistischer auf dieses Jahr schaut.
Und zum Schluss dann noch der Blick auf den Euro, auf deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro ist etwas besser als gestern, deutlich besser bei einem Dollar 0,0951. Am Rentenmarkt viel Nachfrage nach sicheren Papieren, minus 0,54% die Rendite und der Goldpreis gestiegen auf 1.499 Dollar.
Danke, Ulrich Barth. Das war's mit Wirtschaft und Gesellschaft. Silke Hane verabschiedet sich. Tschüss.